Reaktion. Ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über den Trend zum sparsamen Konsum. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Koreanische Autohersteller wollen angesichts angedrohter Autozölle Produktion in den USA ausbauen. Nordkoreanischer Kriegsgefangener in der Ukraine will nach Südkorea einreisen. Verfahren gegen Attentäter des früheren Präsidenten Park Chung-hee wird wieder aufgenommen. Angesichts der angedrohten US-Zölle auf importierte Autos arbeiten südkoreanische Hersteller von Autos und Zulieferteilen daran, ihre Produktion in den USA auszubauen. US-Präsident Donald Trump sagt auf einer Pressekonferenz am Dienstag, er werde am 2. April Autozölle in Höhe von etwa 25% bekannt geben. Südkoreanische Hersteller von Autos und Zulieferteilen arbeiten unterdessen daran, ihre Produktion in den USA auszubauen. Die Hyundai Motor Group plant, die jährliche Produktionskapazität der Hyundai Motor Group Meta Plant America im Bundesstaat Georgia von 300.000 auf 500.000 Einheiten zu steigern. Die Produktionsstätte wurde im vergangenen Oktober in Betrieb genommen. Die Gruppe will ihre gesamte Produktionskapazität in den USA auf bis zu 1.196.100 Einheiten erhöhen. Davon entfallen 356.100 Einheiten auf die Fabrik in Alabama und 340.000 auf die Produktionsanlage von Kia in Georgia. Hyundai Motor und Kia verkauften letztes Jahr 1,7 Millionen Autos in den USA. 1,01 Millionen Einheiten oder 59,4% davon waren in Südkorea gefertigt worden. Ein vom ukrainischen Militär gefangen genommener nordkoreanischer Soldat hat den Wunsch geäußert, nach Südkorea einzureisen. Diesen Wunsch äußerte der Soldat mit Nachnamen Ri in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der südkoreanischen Zeitung Joseon Ilbo. Er ist einer von zwei nordkoreanischen Soldaten, die im Januar vom ukrainischen Militär in der russischen Region Kursk gefangen genommen wurden. Er wolle zuerst einen Asylantrag stellen, um in die Republik Korea reisen zu können, sagte Ri. Nach seinen Angaben gehöre er zum Generalbüro für Aufklärung. Ihm sei gesagt worden, dass er zur Ausbildung als Student nach Russland geschickt werde. Erst nach der Ankunft in Kursk habe er erfahren, dass er sich an Kampfhandlungen beteiligen werde. Seit dem 5. Januar sei er im Kampf eingesetzt worden, hieß es. Das Verfahren gegen Kim Jae-gyu, den 1980 hingerichteten ehemaligen Geheimdienstchef, wird wieder aufgenommen. Die Entscheidung traf das Obergericht Seoul am Mittwoch. Kim, seinerzeit Direktor des Geheimdienstes KCIA, war wegen des Vorwurfs angeklagt worden, am 26. Oktober 1979 Präsident Park Chung-hee und den Chef des Präsidialen Sicherheitsdienstes Cha Ji-chol ermordet zu haben. Erstmals in der Geschichte der Republik Korea wurde damit ein Staatsoberhaupt ermordet. Nur 6 Monate danach, im Mai 1980, wurde Kim hingerichtet. Kims Hinterbliebene hatten im Mai 2020 eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegen ihn beantragt. Begründet wurde dies mit der Notwendigkeit einer historischen Neubewertung des Ereignisses vom 26. Oktober und von Kims Rolle. Die ukrainischen Streitkräfte haben in Luhansk eine nordkoreanische Panzerhaubitze zerstört. Das ukrainische Militär gab am Dienstag bekannt, dass ukrainische Soldaten eine nordkoreanische Panzerhaubitze vom Typ M1978 Koksan mit einer 170 mm Kanone in Luhansk getroffen hätten. Das selbstfahrende Artilleriesystem verfügt über eine maximale Reichweite von 43 Kilometern mit hochexplosiven Granaten. Durch den Einsatz von Geschossen mit längerer Reichweite können Ziele in einer Entfernung von 50 bis 54 Kilometern getroffen werden. Das ukrainische Militär teilte mit, dass es zum ersten Mal seit Kriegsbeginn ein nordkoreanisches selbstfahrendes Artilleriesystem getroffen habe. Der chinesische KI-Anbieter DeepSeek hat laut der südkoreanischen Regierung Nutzerdaten ohne Zustimmung an ein anderes chinesisches Unternehmen weitergegeben. Die Kommission für den Schutz personenbezogener Daten teilte mit, sie habe festgestellt, dass Nutzerdaten von DeepSeek an ByteDance, das Mutterunternehmen des Videoportals TikTok, weitergegeben worden seien. Es handelt sich um etwa 1,2 Millionen Datensätze. Die Regierung untersucht in erster Linie, ob sensible personenbezogene Daten durchgesickert sind. Sie hält es für sehr wahrscheinlich, dass auch Daten südkoreanischer Staatsangehöriger weitergegeben wurden. Die Möglichkeit, dass auch mit weiteren chinesischen Firmen Daten geteilt wurden, wird ebenfalls nicht ausgeschlossen. Sollte die Datenweitergabe bestätigt werden, könnte DeepSeek strafrechtlich belangt werden, meinen Beobachter. Eine Investorengruppe plant laut einem Medienbericht eines der weltweit größten Rechenzentren für künstliche Intelligenz in Südkorea. Die US-Zeitung Wall Street Journal schrieb am Dienstag, dass bis zu 35 Milliarden Dollar in das Rechenzentrum mit einer Kapazität von 3 Gigawatt investiert würden. Ein Gigawatt entspricht dem Stromverbrauch von 750.000 bis 1 Million Haushalten. Derzeit gibt es kaum Rechenzentren mit einer Kapazität von mehr als 1 Gigawatt. Wie verlautete, werde das Rechenzentrumprojekt in Südkorea von der Investorengruppe Stock Farm Road geleitet. Diese sei von Brian Ku, Enkel des Gründers des südkoreanischen Mischkonzerns LG, und Amin Badr el-Din, Gründer und CEO des in London und Jordanien ansässigen Investmentunternehmens BADR Investments, gegründet worden. Die Bauarbeiten würden Anfang dieses Jahres aufgenommen. Ziel sei die Fertigstellung im Jahr 2028, so die Zeitung weiter. Ein Parlamentsausschuss hat 3 Energiegesetze verabschiedet. Die Gesetzentwürfe wurden am Mittwoch auf Grundlage eines Konsenses von Regierungslager und Opposition vom Ausschuss für Handel, Industrie, Energie, Klein- und Mittelunternehmen sowie Start-ups gebilligt. Die Gesetze sollen nach der Verabschiedung durch die Nationalversammlung für eine reibungslose Energieversorgung für strategische Hightech-Industrien auf der Grundlage der Regierungsunterstützung sorgen. Im Mittelpunkt eines Entwurfs steht, dass die Regierung den Ausbau der Übertragungsleitungen unterstützt, damit ein erhöhter Strombedarf schnell gedeckt werden kann. Eine andere Vorlage sieht die Einrichtung eines Atommüllendlagers vor. Eine solche Endlagerstätte gibt es in Südkorea bislang nicht. Die Parteien waren sich darin einig, dass dies auf lange Sicht einem stabilen Betrieb der Kernkraftwerke und dem Reaktorexport im Wege stehen werde. Ein weiterer gebilligter Entwurf, ein Sondergesetz zur Windkraft auf See, zielt auf eine weitere Verbreitung der Windstromerzeugung durch ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für Windkraftprojekte ab. Das Verteidigungsministerium will dieses Jahr Überreste von 220 Gefallenen des Koreakriegs bergen. Dieses Ziel nannte das Ministerium am Dienstag in einer Sitzung, bei der es um Details der Durchführung des Projekts für die Bergung Gefallener in diesem Jahr ging. Weitere Ziele sind demnach die Sicherstellung von 12.000 Genproben von Hinterbliebenen und die Identifizierung von 25 südkoreanischen Kriegsgefallenen. Im Zuge des im Jahr 2000 gestarteten Projekts wurden bisher die sterblichen Überreste von 11.394 südkoreanischen Kriegsgefallenen geborgen. Die Gebeine von 248 Gefallenen konnten inzwischen identifiziert und ihren Familien übergeben werden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul begrüßt Sie Kang Kyung-ha zur Mittwochsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Im ersten Beitrag geht es heute darum, wie Verbraucher vor dem Hintergrund der anhaltenden Rezession und Inflation bei Lebensmitteln, Kosmetik, Mode und Alltagsgegenständen sparen. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Im dritten Teil erfahren Sie darüber, dass die Kulturerbebehörde Goryeong zu einer weiteren alten Hauptstadt bestimmt hat und einem entsprechenden Gesetz zu alten Hauptstädten nach das Gebiet schützen und bewahren will. Goryeong war vor 1500 Jahren das Zentrum der Kaya-Konföderation, die mit Goguryeo, Baekje und Silla um die Vorherrschaft auf der südlichen koreanischen Halbinsel konkurrierte. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied Erwachsen, gesungen von Sun Lia. In der anhaltenden Rezession suchen Verbraucher nach praktischen Konsummethoden, mit denen sie Kosten sparen können, ohne auf Qualität und Stil verzichten zu müssen. In den sozialen Medien werden unter Hashtags wie günstig, Budgetversion und Großpackung fleißig preiswerte Produkte und sparsame Methoden für die Haushaltsführung weiterempfohlen. Ein Bereich, in dem sich in letzter Zeit durch den Trend zum praktischen Konsum ein rasanter Wandel vollzieht, ist die Kosmetikbranche. Konsumprodukte sind zwar alltägliche Konsumgüter, doch bekannte Luxusmarken haben hohe Preise durch edle Verpackungen, seltene Inhaltsstoffe, funktionelle Eigenschaften und aufwendiges Marketing aufrechterhalten. Die tief verwurzelte Vorstellung, dass teure Produkte auch besser für die Haut sind, gerät nun ins Wanken. Im Mittelpunkt des Wandels im Konsumtrend von Kosmetika stehen die Produkte der Einzelhandelskette für preiswerte Alltagsgegenstände Daiso. Daiso, das eine Einheitspreispolitik von 1.000 bis maximal 5.000 Won verfolgt, begann im April 2022 mit der Einführung von Markenkosmetika und hat seitdem das Sortiment kontinuierlich erweitert. Einige Daiso-Kosmetikprodukte sind durch Mundpropaganda beliebt geworden und haben sich als Empfehlungen einen Namen gemacht. Dies hat dazu geführt, dass Kunden schon vor der Geschäftsöffnung warten, um sich diese Produkte kaufen zu können. Laut einem Sprecher der Einzelhandelskette werden mit Stand Dezember 2024 rund 60 Kosmetikmarken von dem Unternehmen vertrieben. In der Kosmetikabteilung von Daiso werden nicht nur Produkte großer Kosmetikkonzerne und berühmter Make-up-Künstler, sondern auch Artikel neuer sogenannter Roadshop-Marken angeboten. Gemeint sind damit Einzelhandelsketten im Kosmetik- und Beauty-Bereich. Die Beauty-Influencerin Dororo stellte neulich eine sogenannte Glowing-Skin-Rezeptur vor und sorgte damit für großes Aufsehen. Diesem Rezept nach bekomme man von Daiso Kosmetikprodukten für insgesamt nur 11.000 Won eine strahlende Haut, so als hätte man 500 feuchtigkeitsspendende Injektionen in einer Hautklinik bekommen. Dies führte dazu, dass die vorgestellten Produkte ausverkauft waren. Einige Verbraucher äußern sogar ihren Unmut und sagen, sie fühlten sich fast schon betrogen, wenn sie daran denken, wie viel Geld sie bisher für teure Kosmetikprodukte ausgegeben haben. Laut dem Unternehmen liege das Geheimnis der Einheitspreise darin, unnötige Verpackungen auf ein Minimum zu reduzieren und das Design möglichst einfach zu halten. Ein weiterer Faktor der Kosmetikpreisrevolution ist der Verzicht auf teure Marketing- und Werbekosten, insbesondere durch die Verpflichtung prominenter Werbemodelle. Stattdessen setzt die Branche verstärkt auf Marketing mit Beauty-Influencern, die auf junge Verbraucher einen großen Einfluss haben. Damit hat sich auch der sogenannte Live-Commerce als neuer Vertriebskanal etabliert und dazu beigetragen, dass überhöhte Preise für Kosmetikprodukte immer seltener vorkommen. Sogar beim Einkauf von Lebensmitteln und Haushaltswaren, bei denen es bisher kaum Einsparmöglichkeiten zu geben schien, gibt es nun bestimmte Sparstrategien. Eine vierköpfige Familie Kim weiß mittlerweile genau, wie sie ihre Lieblingspastasoße in großen Mengen lagern kann. Pastasoße in Glasflaschen schimmele oft schnell, wenn sie nach dem Öffnen nicht zügig aufgebraucht werde, erklärt die Mutter. Sie kaufe daher direkt eine Großpackung im Beutel. Nach dem Portionieren in Zipbeuteln friere sie die Soße ein, so bleibe sie lange haltbar. Verbraucher machen Hersteller, die beliebte Produkte wie koreanische Teigtaschen Mandu oder Chicken Nuggets für große Unternehmen produzieren, ausfindig und kaufen die identischen Produkte günstiger ohne Preisaufschlag. Da immer mehr Kunden auf preisbewussten Konsum setzen, verändert sich auch der Markt für B2B-Lebensmittelgroßhändler, die bisher hauptsächlich Restaurants und Catering-Unternehmen belieferten. Foodist, ein Anbieter für Lebensmittelgroßpackungen, erklärt, dass Ende 2024 etwa 80% der Mitglieder der Plattform private Verbraucher waren. Zudem sei die Zahl der privaten Mitglieder im Vergleich zu 2022 um rund 30% gestiegen. Dies deutet darauf hin, dass immer mehr Einzelverbraucher aufgrund der hohen Inflation nach preisgünstigen und großformatigen Produkten suchen. Song Debin, Leiter der Supermarktabteilung von Tudis, erklärt, dass in der Ära der hohen Inflation, eines hohen Wechselkurses und hoher Zinssätze immer mehr Privatverbraucher in B2B-Lebensmittelmärkten nach preiswerten Produkten in großen Mengen Ausschau halten. Besonders gefragt seien Tiefkühlprodukte mit langer Haltbarkeit wie Schweineschnitzel oder Mandu. Mit dem steigenden Konsum von Salaten würden auch Salatsoßen in Großpackungen immer beliebter. Auch sogenannte Restpostenmärkte, die überschüssige Lagerbestände und Produkte mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum zu günstigen Preisen anbieten, ziehen immer mehr Verbraucher an. Der Restpostenmarkt IOMOL bezeichnet sich selbst als Krisengewinner, da der Umsatz 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 120% gestiegen ist. Besonders gefragt sind Alltagsartikel, die weniger empfindlich auf das Mindesthaltbarkeitsdatum reagieren und sich gut auf Vorrat lagern lassen, wie Badezimmer und Küchenutensilien. Auch im Modebereich erleben SBA-Marken, bei denen Produktion und Vertrieb in einer Hand liegen und die zu einem erschwinglichen Preis zu haben sind, einen Höhepunkt ihrer Beliebtheit. Besonders junge Verbraucher legen mehr Wert auf praktischen Konsum als auf bekannte Markennamen. Die Wahrnehmung von SBA-Marken ist ebenfalls positiv. Laut einer im vergangenen Jahr von Open Survey durchgeführten Studie zur Kundenzufriedenheit unter 800 Männern und Frauen im Alter von 19 bis 29 Jahren erhielten inländische Marken Bewertungen von über 4 von maximal 5 Punkten. Der größte Vorteil von SBA-Marken ist, dass sie modische Kleidung zu erschwinglichen Preisen anbieten. Auch sogenannte Dupe-Produkte, also Nachbildungen teurer Bestseller, gewinnen bei den Verbrauchern zunehmend an Beliebtheit. Inzwischen gibt es Dupes nicht nur im Bereich Beauty und Fashion, sondern auch bei Elektronik und vielen anderen Produktkategorien. Statt als Fälschung negativ wahrgenommen zu werden, haben sich Dupes als eigenständige Konsumkultur etabliert. Sie gelten als eine Form des smarten Konsums, bei dem man für weniger Geld das Design hochpreisiger Produkte erhält. Gibt man auf der Videoplattform TikTok "I found the perfect dupe" ein, erscheinen Hunderttausende von Videos zu diesem Thema. Besonders beliebte Clips erreichen sogar hunderte Millionen Aufrufe. Das Finden und Teilen attraktiver Dupe-Produkte hat sich zu einer Trendkultur entwickelt. Hören Sie nun Korea hautnah heute mit einer Aufführung im Nationalen Cheongdong Theater über Artisten, die vor 100 Jahren auf der Bühne standen. Heute möchte ich Ihnen die Aufführung Gwangde des Nationalen Cheongdong Theaters vorstellen, die auf Seo Chun-dae-hi, der ersten modernen, kostenpflichtigen Vorstellung Koreas, basiert. Gwangde bedeutet so viel wie Clown und bezieht sich auf traditionelle koreanische Unterhaltungskünstler. Der Name Seo Chun-dae-hi bedeutet so viel wie eine Vorstellung voller Lachen. Die Aufführung Gwangde spielt vor dem Hintergrund von Seo Chun-dae-hi, das 1902 als erste kostenpflichtige Vorstellung im ersten modernen Theater Koreas Wonggaksa aufgeführt wurde. Das Stück bringt die Geschichten von Künstlern vor über 100 Jahren auf die Bühne und präsentiert eine Vielfalt traditioneller Künste, darunter traditionellen Tanz, höfische Musik, Volksmusik, Pansori, Jonglierkunst mit Tellern und traditionelle Perkussionsmusik. Zur Idee hinter dieser Aufführung erzählte uns die Intendantin des Cheongdong Theaters, Jeong Song-suk, Folgendes.
전통을 상설로 보여주는 곳이 한 군데도 없다. 우리나라를 대표할 만한 공연을
Es gibt keinen einzigen Ort, an dem traditionelle Aufführungen dauerhaft gezeigt werden. Häufig war die Meinung vorgebracht worden, dass es einen Veranstaltungsort geben sollte, an dem eine Aufführung präsentiert werden kann, die Korea repräsentiert. Die Regierung äußerte ebenfalls den Wunsch, eine dauerhafte Aufführungsmöglichkeit zu schaffen. Wir bereiten derzeit den Wiederaufbau des Cheongdong Theaters vor. Danach wird das Theater in zwei Räume unterteilt. Einer wird wie in der Vergangenheit als ein fester Veranstaltungsort dienen, an dem ausländische Besucher jederzeit traditionelle Kunst erleben können. Der andere wird für geplante Aufführungen genutzt. Dadurch könnte das Theater stärker ins Bewusstsein der Menschen rücken und ein Ort werden, an dem sowohl einheimische als auch ausländische Gäste gemeinsam Vorführungen genießen können. Als erstes Werk haben wir Gwangde vorbereitet. Ich dachte, dass das Seongdong-Theater ein Stück entwickeln sollte, das zur historischen Bedeutung und Identität dieses Ortes passt. Die Handlung der Aufführung gestaltet sich wie folgt. Das künstlerische Ensemble und das nationale Seongdong-Theater bereiten die Aufführung 2025 So-Chun-Dae-hi vor, um die Vorstellung des Hongaksa-Theaters aus dem Jahr 1902 zu rekonstruieren. Doch plötzlich fällt aus unbekannten Gründen im Theater der Strom aus und die Ensemblemitglieder laufen panisch davon. Es kommt zu einer Unterbrechung der Proben und eine unheimliche Atmosphäre breitet sich aus. In diesem Moment erscheinen die Gwangde, die vor über 100 Jahren auf der Bühne standen. Sie beginnen zu tanzen, zu singen, Jonglierkunst mit Tellern zu zeigen und verschiedene traditionelle Darbietungen zu präsentieren. Die Aufführung wurde inszeniert von An Kyung-mo. Wir haben intensiv darüber nachgedacht, wie wir die Fähigkeiten des künstlerischen Ensembles des Seongdong-Theaters bestmöglich präsentieren können. Besonders haben wir uns auf die Elemente des Haehak, der humorvollen Satire, und des Shimmyang, der überschäumenden Freude, konzentriert. Haehak ist eine Emotion, die wir heutzutage oft vergessen haben, und auch Shimmyang scheint allmählich zu verblassen. Ich hoffe, dass das Publikum diese Emotionen in vollem Umfang erleben kann. Gleichzeitig sollen die Zuschauer mit einer Vielzahl von visuellen Eindrücken die Schönheit und den Charme der traditionellen koreanischen Kunst wiederentdecken. Lassen wir Cho Hanil, ein Mitglied des Tanzensembles des Seongdong-Theaters, zu Wort kommen. Das Schauspielen ist für mich sehr ungewohnt, aber ich gebe mein Bestes. Gwangde ist wie ein großes Geschenkset der traditionellen Darstellungsformen. Es ist reich an verschiedenen traditionellen Künsten wie Pansori, Samulnori und Volkstanz. Es ist ein Gesamtkunstwerk aus Musik, Gesang und Tanz. Auch die Gäste aus dem Ausland werden die Essenz der koreanischen Tradition in dieser Aufführung erleben und genießen können. Die Rolle von Sumbek, dem künstlerischen Leiter des Hongaksa-Theaters, wird abwechselnd von zwei traditionellen Sängern gespielt. Hören wir darunter zum Schluss den Pansori-Sänger Yi Sang-hwa. Es ist buchstäblich eine große Variety-Show, ein Stück, das all unsere traditionelle Musik, Gesangs- und Tanzkünste vereint. Während der Aufführung spüre ich pure Begeisterung. Die enorme Energie der zahlreichen Mitwirkenden überträgt sich auf mich. Man kann wirklich fühlen, dass hier auf der Bühne ein mitreißendes Fest entsteht. Gwangde bringt das Publikum manchmal zum Weinen, manchmal zum Lachen. Ich denke, dass eine weitere wichtige Rolle eines Gwangde darin besteht, Emotionen hervorzurufen und dabei zu helfen, sie zu reinigen und zu verarbeiten. Goryeong, das Zentrum der Staatenföderation Taegaya, das vor 1500 Jahren mit den Königreichen Goguryeo, Paekcheon und Silla um die Vormacht im südlichen Teil der koreanischen Halbinsel konkurrierte, ist zu einer alten Hauptstadt bestimmt worden. Die Nationale Kulturerbebehörde hat am 18. Februar eine Teiländerung der Durchführungsverordnung zum Sondergesetz zur Erhaltung und Förderung alter Hauptstädte vorgenommen und Goryeong-Taegae-ja offiziell als neue alte Hauptstadt ausgewiesen. Damit wird Goryeong in der Provinz Nordgyeongsang die fünfte offizielle alte Hauptstadt nach Gyeongju, Buyeo, Gongju und Iksan, die bereits 2004 gleichzeitig den Titel erhielten. Die Kulturerbebehörde weist historische Regionen, die in der Geschichte Koreas als politische und kulturelle Zentren von Bedeutung waren, als alte Hauptstädte aus, um deren historische Identität wiederherzustellen und ihre kulturhistorische Umwelt zu bewahren und zu fördern. Zu den unterstützten Maßnahmen gehören die Verbesserung der Wohn- und Straßenlandschaft, die Förderung von Aktivitäten der lokalen Bevölkerung sowie Projekte zur Schaffung historischer Kulturstätten. Taegae-ja oder Groß-Gae-ja war ein Staat der Gae-ja-Föderation im mittleren Süden der koreanischen Halbinsel. Laut historischen Aufzeichnungen und archäologischen Forschungen war Taegae-ja eine zentralisierte Erbmonarchie. Ihre Grundlagen waren die Verwendung chinesischer Königstitel, eine Gründungsmythologie und eine spezifische Bestattungskultur, die auch Menschenopfer vorsah. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts erstreckte sich Taegae-ja über sein Zentrum im heutigen Goryeong hinaus und dehnte seine Macht auf verschiedene Gebiete aus. Dadurch etablierte es sich nicht nur als Teil der Drei-Reiche-Periode, sondern erlangte auch große Bedeutung in einer Vier-Reiche-Periode. In der Region Goryeong sind zahlreiche materielle und immaterielle Kulturerbestätten aus der Zeit von Taegae-ja überliefert. Dazu gehören die Überreste des Königspalastes, die Befestigungsanlage zur Verteidigung der Residenzstadt Chusansong, Wasserstraßen und Transportanlagen sowie archäologische Funde wie goldene Kronen, Keramiken und Töpfereikammern. Zudem befindet sich in Goryeong die Jisandong-Grabanlage, die Teil der Gae-ja-Grabhügel ist. Dieses Grabfeld ist seit 2023 als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet. Die Nationale Kulturerbebehörde erklärte, dass die Ernennung Goryeongs als alte Hauptstadt eine Gelegenheit biete, den historischen Wert von Taegae-ja national und international bekannt zu machen. Zudem erhoffe man sich eine Belebung des Tourismus- und Kultursektors, was wiederum zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitragen könne.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die Girlgroup NMIX wird am 17. März ihre vierte EP FE304 Forward veröffentlichen. Das teilte die sechsköpfige Gruppe am heutigen Mittwoch in sozialen Medien mit und veröffentlichte auch ein Werbeposter. Bei FE304 handelt es sich um eine Albumserie. Zuvor waren bereits FE304 Break und FE304 Stick Out herausgegeben worden, hieß es von der Agentur der Gruppe JYP Entertainment. Mit der neuen Veröffentlichung soll die Geschichte der NMIX-Mitglieder erzählt werden, die in der echten Welt, bei der Gruppe spricht man vom Field, ankommen und sich dort niederlassen. Jennie von der Girlgroup Blackpink wird am Freitag eine neue Single veröffentlichen. Für die Single Extra L hat sie sich nach Angaben ihrer Agentur OA Entertainment mit der US-amerikanischen Rapperin Doechii zusammengetan. Bei dem Lied handelt es sich um eine Vorabveröffentlichung aus ihrem Album Ruby. Zuvor waren daraus bereits Mantra und Love Hangover veröffentlicht worden. Das Album soll am 7. März erscheinen. Doechii war in diesem Monat bei den Grammy Awards in der Kategorie Bestes Rap-Album ausgezeichnet worden. Der effektive Preis für Kinobesuch ist erstmals seit 3 Jahren in den Bereich von 9.000 Won oder $6 gesunken. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des koreanischen Filmrats hervor. Demnach wurden im letzten Jahr für eine Kinoeintrittskarte im Schnitt 9.702 Won gezahlt, 3,8% weniger als 2023, als der durchschnittliche Effektivpreis 10.080 Won betrug. Im Schnitt zahlten Kinogänger bei den großen Kinoketten etwa 64,7% des Standardpreises für ein Erwachsenenticket am Wochenende. Der Filmrat erklärte dies mit einem Rückgang bei den Verkäufen der Premium-Eintrittskarten. Außerdem würden Verbraucher noch häufiger von Rabattaktionen Gebrauch machen. Nach weiteren Daten sahen sich Südkoreaner 2024 im Schnitt 2,4 Filme im Kino an. Im weltweiten Vergleich liegt das Land damit auf Rang 8. Noch 2019 waren es 4,37 Filme gewesen. Zur Pandemiezeit im Jahr 2021 ging der Wert auf 1,15 zurück. Der Rückgang wird aber auch mit der zunehmenden Popularität von Streamingdiensten erklärt. Diese haben mittlerweile einen Anteil von 62,2% an Südkoreas Film- und Videoindustrie. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss Nothing Better, gesungen von Song Yeop, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Koreanisch. 안녕하세요, 영인 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Weiter geht es heute mit dem folgenden Ausschnitt aus der TV-Serie Discovery of Love.
나중에 다시 연락드리죠.
아, 휴일인데 유 실장님 너무 바쁘시다. 얼른 들어가 쉬세요.
멀리 안 나갑니다.
Teamleiter Yun erwischt Seol endlich alleine und fragt sie, ob sie mit ihm ausgehen würde. Als Seol noch zögernd nach einer angemessenen Antwort sucht, werden sie von Juno unterbrochen. Juno, der ebenfalls in Seol verliebt ist, macht ein unschuldiges Gesicht und schickt Teamleiter Yun nach Hause, damit sie nicht weitersprechen können. Dass Juno ihn nicht bis zur Tür begleiten wird, macht er mit unserem Ausdruck der Woche deutlich. Molli annagamnida. Ich wiederhole. Molli annagamnida. Für ich verabschiede mich von Ihnen hier. Diese Wendung können Sie allerdings nur verwenden, wenn Sie der Gastgeber und Ihr Gesprächspartner der Gast gewesen ist. Hören Sie sich den Ausdruck noch einmal im O-Ton an.
Molli annagamnida. 멀리 안 나갑니다. 멀리 안 나갑니다.
Als nächstes wollen wir uns heute den ersten Satz aus der Szene zusammen anschauen.
나중에 다시 연락드리죠. 나중에 다시 연락드리죠. 나중에 다시 연락드리죠.
나중에 다시 연락드리죠. Der Satz beginnt mit der Zeitangabe 나중에. Sie besteht aus dem Nomen 나중 für spätere Zeit und der Postposition 에 für an, zu. 나중에 steht also für zur späteren Zeit, später. Dem folgt das Adverb 다시 für wieder. 연락드리죠 leitet sich ab vom honorativen Verb 연락드리다 für sich mit jemandem in Kontakt setzen, kontaktieren, das nur in höflich formulierten Sätzen verwendbar ist. An seinem Verbstamm 연락드리 hängen die Verbendung 지 für Vorschläge und das Höflichkeitssuffix 요. 나중에 다시 연락드리죠. Noch einmal. 나중에 다시 연락드리죠. Als Ganzes bedeutet also, ich setze mich mit Ihnen später wieder in Kontakt oder ich kontaktiere Sie später wieder. Hören Sie sich die Formulierung noch einmal im ganzen Kontext an.
나중에 다시 연락드리죠.
아, 휴일인데 유 실장님 너무 바쁘시다. 얼른 들어가 쉬세요. 멀리 안 나갑니다.
와주 heute bis zum nächsten Mal.
Hallo, wir begrüßen Sie zu Schritte zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel, insbesondere um Nordkorea. Am Mikrofon Lee Soo-yeon. Mit der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus erlebt der Markt für digitale Vermögenswerte eine zweite Blütezeit. Im Einklang mit Trumps kryptowährungsfreundlichem Ansatz hat seine Regierung Schlüsselpositionen mit Befürwortern digitaler Währungen besetzt, was zu einem Aufwärtstrend auf dem Markt geführt hat. Es gibt jedoch noch ein Land, das sich zunehmend für Kryptowährungen interessiert, Nordkorea. Besorgniserregend ist, dass Nordkorea durch Cyberangriffe in großem Umfang Kryptoassets stiehlt. Heute analysieren wir den Diebstahl von Kryptowährungen in Nordkorea mit Lee Young-jung, dem Direktor des Zentrums für Nordkorea-Studien am Koreanischen Forschungsinstitut für nationale Strategie. Letzten Monat veröffentlichten Südkorea, die USA und Japan eine gemeinsame Erklärung, in der Nordkorea als Täter hinter dem Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von 660 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 identifiziert und verurteilt wurde. Mit der Zunahme von Hackerangriffen auf Kryptowährungen rückt Nordkorea als Hauptakteur in den Fokus der internationalen Gemeinschaft.
블록체인 데이터 분석 기업인 체인얼리시스가 지난해 말에
Ein Bericht des Blockchain-Datenanalyseunternehmens Chainalysis von Ende letzten Jahres ergab,
dass Hacker mit Verbindungen zu Nordkorea im Jahr 2024 durch 47 Angriffe auf Krypto-Plattformen die Rekordsumme von 1,3 Milliarden US-Dollar gestohlen haben. Im Jahr 2024 beliefen sich die weltweiten Verluste durch Kryptodiebstahl auf 2,2 Milliarden Dollar, wovon 60,9% nordkoreanischen Hackern zugeschrieben werden. Im November 2019 wurden rund 340.000 Ethereum-Einheiten von der südkoreanischen Kryptobörse Upbit gestohlen. Nach fünfjährigen Ermittlungen konnte die südkoreanische Polizei den Vorfall Nordkorea zuordnen.
했습니다. 그만큼 이게 추적이 어렵고 집요하게 북한이 이제 계속 털어가고 있다 이렇게 볼 수 있습니다.
Kryptowährungsdiebstähle durch Nordkorea finden weltweit statt, auch in Südkorea. So stahl eine mit Nordkorea in Verbindung stehende Hackergruppe im Mai des letzten Jahres mehr als 4.500 Bitcoins im Wert von 305 Millionen Dollar von der in Japan ansässigen Kryptowährungsbörse DMM Bitcoin. Dies war der zweitgrößte Diebstahl von Kryptowährungen in Japan. Tatsächlich ist die Menge an Kryptovermögenswerten, die Nordkorea illegal erworben hat, beträchtlich.
북한이 해킹 등 사이버 공격으로 최근 6년 동안 약 4조 원의 수익을 올린 것으로 드러났습니다.
Das Nordkorea-Sanktionskomitee, das dem UN-Sicherheitsrat untersteht, erklärte, dass Nordkorea zwischen 2017 und 2023 durch Cyberangriffe auf Kryptowährungsunternehmen rund 3 Milliarden US-Dollar erbeutet habe. Der ehemalige Direktor der US National Security Agency, Paul Nakasone, sagte letztes Jahr in einem Interview mit japanischen Medien, dass Nordkorea 25% seines Bruttoinlandsprodukts durch Cyberangriffe erwirtschaftet.
북한 같은 경우는 체제 차원의 범죄다 이렇게 보시면 돼요. 특히 이제 정찰
쪽 Nordkorea's Cyberkriminalität wird staatlich gefördert. Das Generalbüro für Aufklärung, ein militärischer Geheimdienst Nordkoreas, bildet mathematisch und computertechnisch begabte Personen bereits in jungen Jahren zu zukünftigen Hackern aus. Das Büro unterhält mehrere Hacking-Teams, darunter die Hauptgruppe Lazarus. Lazarus erlangte Berühmtheit durch den Cyberangriff auf Sony Pictures im Jahr 2014, als Vergeltung für den US-Film The Interview, der die fiktive Ermordung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un thematisiert. Das südkoreanische Verteidigungsministerium schätzt, dass das Netzwerk des nordkoreanischen Militärgeheimdienstes etwa 6.800 Cyberkräfte umfasst. Einige Experten gehen jedoch davon aus, dass die Zahl bei über 10.000 liegen könnte.
우리 국방부도 지금 정찰총국 산하의 조직을 6,800명 정도로 추정하고 있는데 일각에서는 만 명 이상 될 거다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
Seit den 2000er Jahren führt Nordkorea auf Anweisung des damaligen Machthabers Kim Jong-il Computerausbildungsprogramme für hochbegabte Kinder durch. Diese Schülerinnen und Schüler besuchen renommierte Schulen wie das Miriam College, die Kim Il-sung-Universität und die Technologische Hochschule Kimtech, um zu IT-Führungskräften ausgebildet zu werden. Nach Abschluss des Elite-Programms werden Nordkoreas IT-Spezialisten als Hacker oder Cyberkrieger eingesetzt.
청와대와 백악관 등 한미 주요 정부기관 등에 가해진 해킹 공격이 계속 확대되고 있습니다.
네, 오늘 2009 gründete Nordkorea das Generalbüro für Aufklärung, in dem die für Spionage und Auslandseinsätze zuständigen Organisationen der Arbeiterpartei und des Militärs zusammengelegt wurden. Im selben Jahr führte Nordkorea die 7. Juli DDoS-Attacken durch, die die Computernetzwerke wichtiger Institutionen in Südkorea und den USA lahmlegten. Im Jahr 2013 störte Nordkorea gleichzeitig die Computernetzwerke südkoreanischer Medienunternehmen und Finanzinstitute. Das Land war auch für den Hackerangriff auf Sony Pictures im Jahr 2014 verantwortlich. Inzwischen hat sich jedoch das Muster der nordkoreanischen Cyberangriffe verändert.
Kim Jong-un의 아버지였던 김정일 국방위원장이 2003년에
Im Jahr 2003 erklärte der damalige nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il, dass die Kriege des 21. Jahrhunderts Informationskriege sein würden. Entsprechend begann Nordkorea ab 2009 mit Cyberangriffen, die zunächst darauf abzielten, die Gesellschaft zu destabilisieren und sicherheitsrelevante Informationen zu stehlen. Unter Kim Jong-un verlagerte sich der Fokus jedoch auf finanzielle Gewinne. Mit insgesamt 6 Nukleartests, 4 davon unter Kim Jong-un, handelte sich Nordkorea immer härtere Sanktionen ein. 2016 infiltrierten nordkoreanische Hacker das System der Zentralbank von Bangladesch. Ihre Hackerangriffe weiteten sich wahllos auf Südkorea, die USA und Südostasien aus. Während es bei früheren Angriffen darum ging, Finanznetzwerke lahmzulegen, steht heute der Diebstahl von Geld im Mittelpunkt.
Früher drang Nordkorea in die Computernetzwerke verfeindeter Staaten wie Südkorea und den USA ein, um geheime Informationen zu stehlen oder Chaos zu stiften.
1월 6일 10시 주체조선의 첫 수소탄 시험이
Nach dem 4. Nukleartest 2016 wurden die internationalen Sanktionen verschärft und Nordkorea verlagerte das Ziel seiner Cyberangriffe von gesellschaftlicher Destabilisierung auf Devisenbeschaffung.
투자 대비 수익이 너무 막대하기 때문이죠. Kim Jong-un 입장에서
Der Diebstahl von Kryptowährungen bietet eine extrem hohe Rendite. Die Ausbildung von Hackern kostet Nordkorea wenig, weshalb das Regime auf lukrativere Ziele als militärische oder industrielle Informationen setzt. Beim Waffenhandel müssen internationale Kontrollen umgangen werden. Der Verkauf gefälschter Zigaretten wirft nur geringe Gewinne ab und die Herstellung qualitativ hochwertiger gefälschter 100-Dollar-Noten ist teuer und riskant. Kryptowährungen hingegen bieten eine einfache und schwer nachverfolgbare Möglichkeit, große Summen zu erbeuten.
In der Vergangenheit setzte Nordkorea auf Einnahmequellen wie Drogenhandel und gefälschte Zigaretten. Diese waren jedoch begrenzt und die Verwendung gefälschter Dollarnoten wurde durch die verstärkte Überwachung durch die USA erschwert. Auch der Waffenschmuggel musste aufgrund internationaler Sanktionen weitgehend eingestellt werden. In dieser Situation boten sich Kryptowährungen als neue Einnahmequelle an. Doch Kryptowährungen bleiben virtuelles Geld, solange sie nicht in Bargeld umgewandelt werden. Wie löst Nordkorea dieses Problem?
Mixing이라는 기법이 제일 많더라고요. 그러니까 쉽게 말하면 야, 이거는 수박이잖아.
Nordkorea benutzt sogenannte Kryptowährungsmixer. Lassen Sie es mich so ausdrücken, man hat eine Wassermelone, eine Banane und eine Erdbeere. Wenn man sie einzeln belässt, kann man jede einzelne identifizieren. Wenn man sie aber allen einen Mixer gibt und zusammen zerkleinert, kann man nicht mehr sagen, was was ist. In ähnlicher Weise können Mixing-Dienste Transaktionen verschleiern, indem sie verschiedene Kryptowährungen mischen, sodass es schwierig ist, die Herkunft des Geldes zurückzuverfolgen. Die Lazarus-Gruppe soll Dienste wie Horizon Bridge nutzen, um Kryptowährungen zwischen verschiedenen Blockchains auszutauschen und ihre Spuren zu verwischen.
Blockchain-Dari, 또 Mixing-기법을 하면은 요 비트코인마다 붙어있는 요 꼬리표를 좀 떼버릴 수가 있는 거죠.
Darüber hinaus nutzt Nordkorea Drittanbieterbörsen mit schwacher Identitätsprüfung, um gestohlene Kryptowährungen in Bargeld umzuwandeln. Laut einer Analyse von Chainalysis aus dem Jahr 2023 waschen nordkoreanische Hacker ihre Beute zunehmend über russische Kryptobörsen. Doch wofür wird das gewaschene Geld verwendet?
기본적으로 핵과 미사일 개발 자금에 들어간다 이렇게 봐야 되겠죠.
Ein Großteil des Geldes fließt in Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm. Experten wie Bruce Bennett von der US-amerikanischen Denkfabrik RAND Corporation schätzen, dass ein einziger Raketentest bis zu 70 Millionen Dollar kosten kann. Mittelstreckenraketen schlagen mit 10 bis 15 Millionen Dollar pro Start zu Buche, Kurzstreckenraketen mit 2 bis 3 Millionen Dollar. Darüber hinaus verwendet Kim Jong-un einen Teil des Geldes für persönliche Zwecke und luxuriöse Anschaffungen. Er soll zahlreiche Villen im ganzen Land besitzen. Satellitenbilder zeigen seine luxuriöse Privatjacht in der Nähe seiner Residenz in Wonsan. Pompöse Staatsfeiern und teure Geschenke für die nordkoreanische Elite erfordern ebenfalls erhebliche Summen.
그런 부분들에 지금 대부분의 이런 자금을 쓰고 있다 이렇게 봐야 될 것 같습니다.
Einem UN-Bericht aus dem vergangenen Jahr zufolge hat Nordkorea zwischen 2017 und 2023 rund 40% der für die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen benötigten Ressourcen mit Geldern aus der Cyberkriminalität gedeckt.
Kim Jong-un 위원장이 탄 SUV 차량이 군중의 환호를 받으며 등장합니다.
Im Jahr 2023 schätzte die indonesische Nachrichtenplattform Berita Baru das Nettovermögen von Kim Jong-un auf rund 5 Milliarden Dollar, basierend auf seinem Besitz von Luxusautos, Yachten und Villen. Laut einer Studie des Koreanischen Instituts für Verteidigungsanalyse in Südkorea aus dem vergangenen Jahr belaufen sich die Gelder, die Kim Jong-un für Geschenke an die herrschende Elite des Landes verwendet, um deren Loyalität und Einheit zu fördern, auf etwa 1,7 Milliarden Dollar pro Jahr. Ein Großteil dieser Gelder stammt aus nordkoreanischen Hackerangriffen auf Kryptowährungen. Kann Nordkoreas Kryptokriminalität gestoppt werden?
미 연방수사국 FBI도 라자러스 그룹이 이제
Im Jahr 2022 spürte die amerikanische Bundespolizei FBI rund 615 Millionen Dollar auf, die die Lazarus-Gruppe durch einen Hack des vietnamesischen Blockchain-Spiels Axie Infinity erbeutet hatte. Berichten zufolge konnten jedoch nur 30 Millionen Dollar wiederbeschafft werden. Die Rückverfolgung gestohlener Kryptowährungen ist technisch äußerst komplex und zeitaufwendig. Dennoch gibt es Fortschritte. Das US-Justizministerium arbeitete mit Deutschland zusammen, um den Kryptomischdienst Chipmixer zu zerschlagen, der Nordkorea bei der Geldwäsche half. Einige ähnliche Dienste wurden daraufhin ebenfalls geschlossen. Inzwischen weigern sich einige Plattformen, sich an nordkoreanischen Hacks zu beteiligen und melden verdächtige Transaktionen stattdessen den Behörden. Maßnahmen wie diese könnten die Hacking-Aktivitäten Nordkoreas möglicherweise blockieren.
그런데다가 이제 고발을 해서 북한의 그 해킹을 차단할 수 있는 이런 길은 좀 열려가는 것 같습니다.
Der Kampf zwischen Nordkorea und der internationalen Gemeinschaft findet längst im digitalen Raum statt. Um Nordkoreas immer raffinierteren Kryptodiebstahl zu stoppen, ist eine enge internationale Zusammenarbeit unerlässlich. Das war's für heute mit dem Programm Schritte zur Wiedervereinigung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Lee Soo-yeon. Auf Wiederhören.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns